Was kostet es eigentlich, Hamsterradunternehmer zu bleiben?
Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf. Bank neu denken. Der Podcast für mutige Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Es geht um mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle. Banknutzer, Bankinhaber, Bankmitarbeiter und die Bank selbst.
Aus eigener Erfahrung als Unternehmer, als Wegbegleiter von über 250 Firmenkundenbanken in Deutschland, Österreich und Schweiz und Member der Big Banking Innovation Group lädt dich Ulrich Zimmermann ein, gemeinsam deine Firmenkundenbank neu zu denken und eine neue Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen.
Beratung mit 100% Nutzen macht Berater und Bank wertvoll, unverzichtbar und zukunftssicher.
Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
Was kostet es eigentlich euch als Bank, wenn eure Unternehmer Hamsterradunternehmer bleiben und sich nicht mit dem Konzept der Ein-Tage-Woche beschäftigen? Auch wenn das möglicherweise ein wenig, wie soll man sagen, skurril wirken mag, aber manchmal ist es so, dass ja, gute Ideen dann sind, wenn die Zeit dafür reif ist. Und warum ist die Zeit dafür reif? Und warum wird es auch höchste Zeit, mal umzudenken? Mit höher, schneller, weiter sind wir ja nicht so besonders weit gekommen. Das wird immer stressiger. Burnout hat mittlerweile das Thema Rücken überholt. Wirklich explodieren tun ja kaum noch Unternehmen und die Stimmung in Deutschland ist ja seltenst schlecht. Wir reden uns ja selber kaputt. Und wenn man in die Banken guckt, es wird ja auch immer anstrengender. Also lassen wir mal drüber nachdenken und bleiben wir mal bei einem ganz speziellen Thema, was mit dem Thema Ein-Tage-Woche extrem stark verbunden ist, das Thema Nachfolge. Und da mag ich euch in dieser Folge mal vorrechnen, was das Unternehmer kostet und damit haben wir ja gleichzeitig auch den Punkt, welche Folgen das für euch als Bank hat. Und die sind exorbitant. Fakten. 600.000 Unternehmer suchen gerade erfolglos einen Nachfolger. 600.000. Es ist nicht so, als würden die kein Geld verdienen, sondern sie sind einfach nicht attraktiv für Käufer oder für Nachfolger. Das mag jetzt erstmal eine Zahl sein, aber faktisch ist so, wenn die alle zumachen, oder ein Großteil davon, dann hat das natürlich gigantische Auswirkungen auf das Geschäft. Jeder, der zumacht, ist auch kein Kunde mehr. Jeder, der zumacht, ohne vorher seine Verbindlichkeiten beglichen zu haben, wie heißen diese schönen Stranded Assets, dann haben wir in was investiert, was es nicht mehr wiedergibt. Ein Autohaus ohne Nachfolger steht dann leer. Ja, auch wenn ihr dann in der Vermarktung vielleicht gut seid, aber was macht man mit leerstehenden Gewerbeimmobilien, die keinen Käufer finden, weil es niemand spannend findet, da reinzugucken. Leute, die einen Haufen Menschen beschäftigt haben, wenn einer zumacht, fehlen auch diese Arbeitsplätze. Wenn der Laden zumacht, ist auch das Know-how weg. Vielleicht war es ja für was gut. Wenn das im primären oder wie auch immer sekundären, tertiären Markt, da hängt ja immer was dran. Da, wo es keine Arbeitsplätze mehr gibt, dann brauchen wir auch weniger Metzger, weniger Bäcker und so weiter und so weiter. Da zieht sich ja immer ein riesen Rattenschwanz von Chancen hinterher oder von Risiken hinterher. Also wenn 600.000 Menschen, Unternehmer, Babyboomer in der Regel, keine Nachfolger finden, dann hat das sehr massive Auswirkungen auf den Mittelstand. Das sind alles, entweder sind die haben alle ein Konto bei einer regionalen Bank, die sind entweder bei der Sparkasse oder bei der Genossenschaftsbank, vielleicht sind die auch bei Großbanken, aber das sind ja eher kleinere, normale Mittelständler, 5, 10, 20, 30, 50 Mitarbeiter, die machen zu. Für die ganz Großen findet man schon Lösungen, aber die, die bei euch den Umsatz machen, die bei euch den Traffic machen, die stehen auf der Abschlussliste. Angeblich sind immerhin schon 150.000 dabei, sich zu beginnen, damit zu beschäftigen. Das ist ja ein bisschen zu spät. Ungefähr 10 Jahre und ich werde euch gleich zeigen, warum. das 10 Jahre zu spät ist und warum wir jetzt schon immer anfangen müssen, mit den Leuten viel, viel früher darüber nachzudenken. Und wenn ihr Nachfolgeberatungen habt, was ja viele von euch haben, warum die auch viel früher ansetzen müssen. Und lasst uns mal einen Ausflug in die Ein-Tage-Woche-Welt machen. Und ich weiß, der ein oder andere findet es gut, was ich hier erzähle, und der ein oder andere findet es auch völlig bekloppt. Aber das ist egal. Lassen wir mal, ihr seid ja überwiegend Zahlenmenschen, lassen wir mal einfach ausrechnen, was das denn kostet, sich damit nicht zu beschäftigen oder welche Chancen denn aufgehen, wenn wir uns damit beschäftigen. Und es geht ja auch um euer Geld. Jemand, der mehr Eigenkapital auf die Seite bringen kann, ja, schön. Der kann entweder mehr finanzieren oder schneller abbezahlen oder kann mehr Vermögen aufbauen und mehr anlegen. Der ist wahrscheinlich bei euch besser aufgehoben als im 0815-Warner-Geschäft, wenn wir verstanden haben, wo die Hebel sind. Und mir ist natürlich auch bewusst, wir sind als Bank keine Unternehmensberatung. Das ist definitiv nicht unser Job. Und im Sinne des Förderauftrags ist dumm sterben lassen aber auch nicht unser Job. Und ich bin ja ein großer Fan davon, an 2 Hebeln anzusetzen. Das eine ist, logischerweise, den Nutzen in der Beratung zu erhöhen. Und wer meine Podcasts hört, und ich hoffe, du tust das ja öfter, dann weißt du ja, dass ich der Meinung bin, dass es nicht darum gehen darf, im Sinne des Förderauftrags Produkte im Sinne von Vertrieb in Löcher zu stopfen, die es vorher noch nicht gab, um dann zu gucken, was man für Produkte verkauft, damit die Bankerträge stimmen, sondern im Sinne des Förderauftrags müsste es ja ohnehin schon so sein, dass wir den Inhaber der Bank, direkt sind es ja Mitinhaber bei der Genossenschaftsbank und indirekt als Steuerzahler bei den regionalen Sparkassen. Da ist man ja Steuerzahler, zumindest indirekter Mitinhaber der regionalen Sparkasse, die im Förderauftrag ja auch verpflichtet ist, den finanziellen Nutzen der regionalen Bürger zu erhöhen. Also so oder so rum können wir über den gleichen Förderauftrag reden, Leute erfolgreicher machen, mal auf normaler Sprache. So, und wenn wir jetzt wissen, Menschen werden älter und wenn wir wissen, mit Thema Nachfolge will sich ja gar keiner beschäftigen, dann mag ich euch mal an einem Musterbeispiel erzählen, was sich denn da so für Zahlenwelten auftun. Und mein Musterfall ist Max Mustermann. Max ist 45 Jahre alt und er hätte noch 20 Jahre bis zur Rente. Max hat 10 Mitarbeiter und macht einen Umsatz von 1 Million. Er zahlt sich selber ein Gehalt von 100.000 und weist dann noch einen Gewinn von 100.000 aus. Eine Lohnsumme von 500.000. Das sind so Unternehmer, die haben wir ja, ich würde sagen, im 100er-Pack in jeder Bank. Ganz normaler Standard. Nicht besonders gut und auch nicht besonders schlecht. Das ist ein sehr ordentliches Unternehmen, würde man sagen. Und Max arbeitet so intensiv rund um die Uhr, weil er sich die Idee in den Kopf gesetzt hat, dass wenn er irgendwann mal 65 ist, seinen Laden gut verkaufen kann und von dem Geld, was er dann dafür erzielt, kriegt er seine Altersvorsorge hin und er investiert dann lieber in sich, weil er weiß ja, was er schaffen kann, als in andere Anlagen, also nicht in Immobilien und auch nicht in Aktien oder in andere Beteiligungsdinge, sondern er lässt das Geld im Unternehmen, ein bisschen schüttet er sich aus, aber ansonsten, ja, ist das ein fleißiger Kerl, sehr bodenständig. Und um es vorwegzunehmen, meine Rechnung heißt, wenn Max weiter einfach so im Hamsterrad bleibt, ohne lange drüber nachzudenken und nicht in die Fraktion der Ein-Tage-Woche-Unternehmer wechselt, sondern Hamsterrad-Unternehmer bleibt, wird ihn das 5 Millionen aufwärts, und zwar deutlich aufwärts, kosten. Und genau die Rechnung mag ich mal machen und genau das Geschäft geht euch als Bank verloren. Nicht nur, dass der Unternehmer nachher zuschließen muss, aber das kommen wir gleich noch rauf, sondern aus dem Geschäft könntet ihr was machen. Relativ easy. Also gucken wir uns mal an, was denn mit Max Mustermann los ist. Und warum das für euch als Bank extrem wichtig wäre, sich darum, zu kümmern oder die Chance aufzunehmen. Und da werde ich euch noch ein paar Perspektiven geben, weil der zweite Ansatz ist doch logischerweise auch nicht nur den Nutzen in der Beratung zu erhöhen, sondern auch den Nutzen weit über die Beratung hinaus. Und das ist so an der Grenze. Lassen wir mal hingucken, was denn da geht. Schauen wir erstmal auf Max und dann gucken wir mal auf ihn die Beratung und über die Beratung hinaus. Also Max Mustermann, 45 Jahre alt, arbeitet rund um die Uhr. Er rödelt und rödelt und rödelt. Und wenn man unterm Strich guckt, naja, ich meine, 100.000 Gewinn und 100.000 Gehalt ist ja so schlecht nicht. Wir machen mal kurz einen Zeitsprung. Lassen wir mal Max 65 werden. Wie jetzt ganz viele Babyboomer gerade werden, die jetzt eben nicht vor 10 Jahren oder 15 oder angefangen haben, sich mit dem Thema Zukunft zu beschäftigen, die werden plötzlich eine Überraschung erleben. Nämlich genau diese 600.000 fahren ja gerade voll gegen die Wand. Sie hatten ihre Altersvorsorge auf den Verkaufspreis ihres Unternehmens abgestellt und gesagt, ja prima, ich habe ja in mich investiert. Leichter Denkfehler. Niemand mit Verstand kauft ein Hamsterrad. Niemand. Niemand kauft ein Hamsterrad. Egal wie viel Geld verdient wird, es wird schwierig, das zu einem vernünftigen Preis an den Markt zu kriegen. Ich kenne ja ein paar Leute aus dem M&A. Die stellen immer zwei Fragen oder aus der Nachfolgebegleitung. Da bin ich ja auch in der Fachgruppe Nachfolge beim KMU-Beraterverband und die passenden Podcasts mit all meinen Beraterkollegen könnt ihr gerne hören unter Wir sprechen mittelständig, gibt es die überall, mit allen Kollegen aus der Nachfolgegruppe. Und da gibt es ja unterschiedlichste. Und die Nachfolgebegleitungen auch im rechtlichen Sinne machen, die machen ja vorher auch immer die sogenannte Due Diligence-Prüfung. Und die erste Frage ist immer, verdient der Laden Geld? Und da käme ja wahrscheinlich grob auf die Idee, ja 100.000 Gewinn plus 100.000 Gehalt, gibt ja ungefähr 200.000 Euro, die da so erwirtschaftet werden. Mit einem Multiple von 5 kämen wir auf einen theoretischen Unternehmenswert von 1 Million. Darauf hätte Max ja auch gewettet. Ja, dann kriegt er doch 1 Million für den Laden. Nee, eher so nicht. Weil, wie gesagt, niemand kauft ein Hamsterrad. Fremde Investoren würden nach der Due Diligence Prüfung die zweite Frage stellen, oder in der Due Diligence Prüfung die zweite Frage stellen. Und wie weit ist denn der Unternehmer das Unternehmen vom Unternehmer abhängig? Und ich nenne die mal in meiner bildhaften Sprache Patex-Unternehmer. Du kannst auch Uhu-Unternehmer dazu sagen. Das sind Läden, wo der Unternehmer im Unternehmen klebt und das ganze Unternehmen an ihm klebt. Da läuft nichts ohne den. Max weiß alles, Max kann alles, Max kennt jeden. Alles läuft über Max. Max weiß über alles Bescheid und er erledigt auch alles. Deswegen schafft er auch rund um die Uhr. Das ist ein typischer Patex-Unternehmer. Da klebt alles an dem. Und wenn wir jetzt in der Due Diligence-Prüfung auf die Idee kommen, der klebt alles an ihm und Max würde morgen in Ruhestand gehen, dann ist der Laden übermorgen nichts mehr wert, weil alles Know-how weg ist, alle Kontakte weg sind, alle Prozesse unkoordiniert sind, die Mitarbeiter alleine sich gar nicht führen können, weil wir auch niemand haben, der in diese großen Schuhe, in die große Spur da treten kann. Selbst ein potenzieller Juniorchef tut sich schwer und ein Nachfolger, der einfach nur einen neuen Geschäftsführer schicken würde, ein Investor, der tut sich noch schwerer, weil die würden den Laden gar nicht erst kaufen. Also rein faktisch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Max keinen Käufer findet, riesengroß. Und dann ist der Wert null. Zero, niente, nada, nichts. Wenn Max irgendwie eine strategisch gute Position hat und es würde sich für einen Verkäufer, für einen Käufer lohnen, da Geld reinzustopfen und 3 bis 5 Jahre Zeit, bis die den Laden so haben, wie den die gerne hätten, dann kriegt Max vielleicht die Hälfte. Vielleicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der strategische Käufer einen anderen Laden sucht, die ist ziemlich hoch, weil er geht schneller und ist billiger und hat weniger Risiken. Und wenn der Laden zumachen muss, dann hat Max nicht nur keine Kohle für seine Altersversorgung, sondern der muss auch noch die Folgekosten der Abwicklung tragen. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, 2 oder 3 Unternehmen, ich glaube 3 abgewickelt und es ist ziemlich haarig, bis man dann alle Formalien erfüllt hat, bis man Abfindungen bezahlt hat, bis. Ja. Und das dauert länger, wenn Leute was von einem wollen. Also man ist sicher 3 Jahre beschäftigt. Letztes kam tatsächlich noch ein Schreiben von der Verbandsgemeinde hier. Die wollten dann noch Gewerbesteuern haben von der Firma. Also wir haben jetzt das Jahr 2024. Die wollten noch Gewerbesteuern haben und Zinseszins dafür für eine Abwicklung, die ich 2011 abgeschlossen hatte. Also 13 Jahre später tauchen die wieder auf mit irgendeiner schwachsinnigen Rechnung. Ja, ich konnte sie wieder erfolgreich nach Hause schicken und sagen, hallo, das ist ja länger hier. Hättet euch jetzt durchaus auch melden können, wenn ihr was gewollt hättet. Also 2010 wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, weil 2011 ist ja schon gelöscht worden. Also man hat da länger dran. Und wenn wir auf Max Vermögen gucken, was dann so vor sich hinschmilzt, was dann bei euch auch keine Anlage mehr auslöst und was dann bei euch auch noch relativ viel Stress ist, weil wenn da möglicherweise noch Restfinanzierungen laufen, weil wir auf die Verkaufspreise gesetzt haben, ihr kennt ja die Verhältnisse eurer Unternehmen, dann könnte das ein wenig schwierig werden. Also, das kostet nicht nur den Max 1 Million nicht erzielter Verkaufspreis, sondern auch noch 6-stellig Geld, tun wir mal so 100.000 für die Abwicklung. Und das wäre noch billig. Da will aber noch kein Mitarbeiter eine große Abfindung haben. Neben dem, dass diese Arbeitsplätze verschwinden würden, neben dem, dass das Know-how weg wäre und mit jedem Arbeitsplatz auch Einkommen, Immobilien, Wertschöpfung in der Region und so weiter. Also zum Thema Förderauftrag hätte man da schon ein bisschen was zu tun. Lösungsideen kommen später. Zweiter Ansatz. Also Patex-Unternehmer sein kostet richtig Geld, nämlich in dem Fall bei Max Mustermann mindestens 1 Million, eher 1,1. Das zweite ist, Hamsterrad-Unternehmer sind gerne auch nicht nur Patex-Unternehmer, sondern auch Zwergenzüchter. Die können alles, die wissen alles, die kümmern sich um alles. Das heißt, der Unternehmer wird immer größer und die Mitarbeiter bleiben aber leider klein. Das meine ich mit Zwergenzucht. Und die kennt ihr, wenn ihr Unternehmer besucht, das sind die, wenn zwischendurch permanent Leute reinkommen, du Chef, wie mache ich denn jenes, du Chef, wie mache ich denn das, du Chef, wie geht denn jenes, du das, du jenes. Der Chef wird sich immer drum kümmern, wird immer die Überstunden dafür machen, wird immer beim Lieferanten, beim Kunden, bei irgendwem anrufen, das Problem lösen und seine Mitarbeiter haben rein gehirnökonomisch immer den leichteren Widerstand, lieber den Chef fragen, wie selber arbeiten und das machen die nicht vorsätzlich, sondern das ist einfach ökonomischer, den Chef zu fragen. Es sei denn, der endet das Spiel und macht die Leute groß, lässt los, gibt den Raum, lässt die sich entwickeln. Und dann rechnen wir wieder mit. Ich weiß es damals in meinen Zahlen, ich hatte 1,5 Millionen Lohnsumme und war mir sicher, oder ich kann es ja auch vorrechnen, dass wir damals etwa 30% Produktivität hatten. Höchstens. Und später, als ich in Verkauf war, mal so zwischen 70 und 80. Das ist eine völlig andere Nummer. Eine völlig andere Nummer. Und wenn wir jetzt mal Max bleiben und sagen, der hat 500.000 Lohnsumme und daraus kommen ja 100.000 Gewinn und 100.000 Gehalt für Max, da reden wir also mal über 40%. Jede 10% mehr wären ja 50.000 Euro mehr in der Tasche von Max. Also wenn wir das schaffen und Max macht seine Leute größer, dann heißt das 100.000 Euro mehr Gewinn im Jahr. Max ist 45 Jahre alt, das sind in 20 Jahren 2 Millionen mehr Einkommen. Und nicht nur das. Wenn Max statt 100.000 Gewinn plus 100.000 Gehalt plötzlich 200.000 Gewinn plus 100.000 Gehalt hat, dann wird der Laden mit Multiple 5 nicht mehr 1 Million, sondern 1,5 Millionen wert. Für eigentlich nichts geschafft. Weil er hat ja nur den Leuten Raum gegeben. Und ganz viele Hamsterradunternehmer verlieren sich im Klein-Klein. Statt am Unternehmen zu arbeiten, arbeiten sie im Unternehmen. Sie beschäftigen sich mit Kleinkram, weil sie denken, sie verlieren hier 100 Euro oder da 50 oder werden sie mal um 2 Euro beschissen oder wie auch immer. Aber das große Spiel sehen die nicht. Als Bank müssten wir aber das große Spiel sehen, weil das ist das, was am Ende die Verbindlichkeiten zurückbezahlt, weil ist das, was dann uns die EWBs erspart. Das ist der Hebel, der uns auch investitionsfähig macht und das ist der Hebel, der auch das Rating nach oben treibt und das ist auch der Hebel und so weiter. Erzähle ich euch nichts Neues. Also eine produktivere Firma macht einfach allen Beteiligten mehr Spaß. Logisch. Also diese beiden Fehler zusammen, Patex-Unternehmer sein und Zwergenzüchter sein, kosten schon mal richtig viel Geld. Wir müssen es ja noch den fast 5 Millionen und aufwärts nähern. Was kostet denn noch richtig viel Geld? Der dritte Fehler, das ist natürlich ein wenig haarig, weil als Bank sind wir ja keine Steuerberater und haben auch nicht den Steuerberatungsauftrag. Aber trotzdem müssen wir auf die Zahlen gucken. Der dritte Fehler, der kostet auch richtig viel Geld und der ist keine Steuerstrategie zu haben und zu glauben, der Steuerberater wird es schon richtig machen. Und deswegen ist das ein haariges Feld, weil wir in dieser, mit den regionalen Steuerberatern und so, weil wir da schon aufpassen müssen, was wir erzählen. Aber hier geht es erstmal um Wissensvermittlung und nicht um Steuerberatung. Und zu wissen, dass man in Deutschland auch anders gestalten könnte, als einfach nur GmbHs und GmbH und Co. KGs und Einzelunternehmen, naja, das ist ja jetzt nicht so weit weg, aber trotzdem anscheinend nicht weit verbreitet. Und der Fehler, den viele Unternehmer machen, ist, sie machen Steuern nicht zur Chefsache, sondern sie glauben, weil das so lästig ist und so aufwendig, das würde der Steuerberater für sie tun. Was die allermeisten aber nicht können oder wollen oder einfach auch nicht tun. Und es ist auch kein böser Wille, sondern einfach nur Fakt. Die haben mit den normalen Steuerabwicklungen im Tagesgeschäft, mit Bilanz und BWA sind die ja eh schon nicht umsonst immer 2 Jahre hinten dran. Macht auch keinen Spaß. Also drehen wir das mal rum und gucken, angenommen Max würde das aktiv gestalten. Was heißt denn das in Summe auch in den Zahlen? Fangen wir mal an mit dem Firmenwert. Angenommen Max fände am Ende seiner Karriere mit 65 einen Käufer und er würde ihm 1 Million zahlen oder auch nicht. Ich meine, wenn er nicht zahlt, dann haben wir auch kein Steuerproblem. Dann ist es null und wir haben die Abwicklungskosten. Wenn er einen fände, würde er für die Million, die es ursprünglich mal wert war, würde er 250.000 Steuern zahlen, wenn er seine Firma verkauft. Er würde 7.500 Steuern bezahlen bei 1 Million, wenn nicht er, sondern seine Holding verkauft. Jetzt kann man sich über die Holding auch noch Gedanken machen, ist das auch noch eine GmbH oder ist das eine GmbH und Co. KG oder ist das die Holding, ist das eine Familienstiftung oder eine Genossenschaft. Es gibt viele Gründe da, über die anderen Rechtsformen nachzudenken, aber wir sagen einfach mal Besitzfirma, dann wissen wir, was gemeint ist. Also wenn seine Besitzfirma verkauft, weil er sich früh genug, am besten gestern schon darum gekümmert hätte, dass er eine Besitzfirma hat und eine Betriebsfirma und er verkauft er die Betriebsfirma für 1 Million und zahlt in der Besitzfirma nur für den Verkauf 7.500 statt 250.000 Euro pro Million. Also bei 1,5 Millionen, die wir eben Max zugeordnet haben, 11.500. Jo. Das macht ja in der Betrachtung schon in Max Vermögen einen kleinen, aber großen Unterschied. Also, er kriegt 1,5 Millionen statt nichts. Er hat seine Produktivität um 100.000 im Jahr, also um 2 Millionen in 20 Jahren gesteigert, sind wir schon bei 300 Millionen. Er hat sich die Abwicklungskosten von 100.000 gespart, sind wir schon bei 3,6. Und beim Firmenwertverkauf, bei der Versteuerung des Verkaufserlöses, haben wir nochmal 250.000 Unterschied, vereinfacht. Ich habe da einen LinkedIn-Artikel dazu geschrieben, den verlinke ich natürlich in den Shownotes, da könnt ihr das auch wunderbar nachlesen. Die Zahlen kann man sich ja alle gar nicht merken. Dann haben wir also nochmal 250.000 Unterschied. Steuerfehler Nummer 2. Max macht Gewinnausschüttung. Der schüttet sich den Gewinn aus seiner GmbH an sich privat. Dann fällt ja blöderweise nochmal Körperschaftssteuer an und darauf auch nochmal Solidaritätsbeitrag. Also wir haben einen Steuersatz von 27,5 auf die Ausschüttung. Das sind bei der Ausschüttung von 100.000 Euro, die Max an Gewinn hier ausweist, 20 Jahre mal 27,5% sind das 550.000 Euro, die Max Steuern zahlt, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer auf seine Gewinnausschüttung. Würde Max nicht an sich, sondern an seine Besitzfirma ausschütten, dann könnt ihr die Ausschüttung mit 0,75% versteuern. Der Gewinn bleibt dann in seiner Besitzfirma. Über die reden wir gleich nochmal. In den Zahlenverhältnissen, die ich hier ausgerechnet habe, würde Max zwei Dinge tun, nämlich sein Gehalt, erkläre ich gleich, von 100.000 auf 60.000 reduzieren und dann diesen erhöhten Gewinn, weil er macht ja auch über die Beendigung der Zwergenzucht und das Aufgeben des Patex-Unternehmerseins mehr Ertrag, da würde er 280.000 Euro im Jahr ausschütten an die Besitzfirma, mal 20 Jahre, und dafür würde er nur 0,75% Steuern zahlen. Das sind über 20 Jahre, nicht pro Jahr, sondern alle zusammen 42.000 Euro. Also im Gegensatz zu seiner Ausschüttung aus der GmbH an sich, ein Unterschied von 510.000 Euro. Also eine fette halbe Million Unterschied. Klammer auf, Klammer zu, eine halbe Million, mit der ihr als Bank was machen könntet. Viel machen. Für 5 Millionen Immobilien kaufen und Anlagen draus machen, was auch immer ihr wollt. Aber das ist Potenzial, was völlig an euch vorbei rauscht, weil es wird nicht abgegriffen. Es hat weder Max zur Verfügung noch ihr. Es ist einfach weg. Jetzt gönnen wir das der Bundesregierung, was auch immer die damit tut. Aber für euch als Bank ist es kein Geschäft und für Max auch nicht. Max versteuert ja auch sein Gehalt. Bei 100.000 Euro Gehalt, wir lassen die Ehefrau erstmal weg, bei 100.000 Euro Gehalt schüttet, muss er im Mittel 31% Einkommensteuer zahlen. Das sind in 20 Jahren 620.000 Euro. Wenn er sein Gehalt auf 60.000 senkt, kommt er von Durchschnittssteuersatz 31 auf 18. Das sind in der gleichen Zeit 400.000 weniger, in Summe 216.000. Warum kann er das tun? Weil seine Besitzfirma, deswegen meine ich, idealerweise wäre es eine Genossenschaft oder idealerweise eine Familienstiftung und keine GmbH und keine GmbH und Co. KG, weil da haben alle steuerlichen Nachteile wieder drin, aber vor allen Dingen den Nachteil, die dürfen ja nichts. Eine Familienstiftung, die darf ja für die Ausbildung der Kinder bezahlen, die darf die Auslandsaufenthalt bezahlen, die darf die Hobbys bezahlen, die Stiftung oder die Genossenschaft, die darf Reisen bezahlen und, das dürfen die ja alles. Aber die GmbH oder GmbH und Co. KG, nicht so. Das wird schwierig. Also wenn ich jetzt private Kosten, die ich habe im Sinne einer, bleiben wir bei der Familienstiftung, das ist ja auch anerkannterweise, nicht anerkannte, bekannterweise, meine Lieblingsrechtsform, die darf ja ganz viel. Und wenn ich mal so gucke, ich habe wirklich nur mal gerechnet, ich nehme jetzt nur mal meine Pferde, nur damit ihr das Rechenbeispiel versteht. Ich habe das mal ausgerechnet, was sie mich die letzten 20 Jahre gekostet haben, und wir machen mal eine einfache Zahl, 100.000 Euro. Für Heu, für Stroh, für Reitplatz, für was auch immer der ganze Mist alles kostet, und für drei Pferde ist das noch völlig in Ordnung. Da kennen die Leute, die geben die im Jahr aus. Also von daher, da sind wir in 20 Jahren, sind wir ja ganz happy. Aber für 100.000 ausgeben zu können und der ganze Pferd in alles dieser Welt ersetzen, musste ich ja im Normalfall, um so viel Geld auszugeben, müsste ich ja fast 200.000 Euro verdienen, die Hälfte beim Fiskus abgeben, damit ich dann die andere Hälfte für die Pferdchen ausgeben könnte. Wenn aber jetzt deswegen reduzierendes Gehalt und mehr Ausschüttung an die Besitzfirma, Klammer auf, Klammer zu, Familienstiftung, wenn die jetzt die Pferde bezahlt, was sie ja in meinem Fall tut, dann kann ich die Gewinnausschüttung aus der, als Destinatär, darf ich das ja verwenden, dann kann ich das für meine Pferdchen nutzen, dann zahle ich zwar nochmal Körperschaftsersatzsteuer von 15%, aber dann habe ich nur 120.000 Euro Leistungszwang gehabt statt 200.000. Sieht aus wie 80.000 weniger oder 40% weniger. Und 40% weniger Leistungszwang, und ich kann die Zeit lieber in Strategie, in Zukunft, in Führung, in Innovation, in irgendwas nutzen, ja, macht einen Unterschied. Und genau den brauchen wir für die Bank. Was der mit seinen Steuern macht oder nicht, ist ja eigentlich völlig wurscht. Aber wenn der im Hamsterrad rödelt und kommt zu nichts, weil der einfach wie ein Bekloppter rödeln muss, und hat eben keine Zeit für Innovation, für Zukunft, für Führung, für Strategie, ja, dann haben wir schon ein Problem. Dass sie das vielleicht gar nicht alle von alleine können, kommen wir gleich nochmal drauf zum Thema Unternehmer-Community. Und wo ist denn der Job als Bank? Aber das haben wir dahingestellt. Und in der Rechnung, summa summarum, 2 Millionen Unterschied in der Produktivität, 1,5 Millionen Unterschied im Kaufpreis, 100.000 Euro gesparte Abwicklungskosten, 250.000 gesparte Steuern auf den Verkaufserlös, 500.000 gesparte Steuern aus der Gewinnausschüttung und 400.000 gesparte Steuern aus dem Gehalt. Das sind 4,75 Millionen. Vereinfachte 5. In 20 Jahren jedes Jahr 250.000 Euro, die bei so einem, 0815 Unternehmer, die haben wir doch im 100er-Pack, an uns vorbeirauschen. Kein Geschäft. Aus 4,75 Millionen mehr Ertrag. Wie viele Anlagen könntet ihr produzieren, wenn wir ein bisschen so Asset Allocation, ein bisschen differenzieren, ein bisschen divers anlegen im Unternehmen für Wachstum, für Investitionen, für Immobilien, für Aktien, für Altersvorsorge, für Familie, für Vermögensaufbau, für. Ja, und diese 4,75 Millionen, da haben wir ja noch nichts mitgemacht. Und wir haben jetzt auch noch kein Wachstum für Max unterstellt. Und da bin ich jetzt zum einen bei in der Beratung den Nutzen erhöhen. Beratungsthema vom, Vermögen und Eigenkapital. Ist er in der richtigen Rechtsform? Ist ja nicht unsere Party, aber die Frage können wir doch stellen. Das Know-how können wir doch vermitteln. Das lässt sich doch zukaufen. So Leute wie ich sind doch kaufbar. Das kann man doch in Workshops den Leuten verklickern. Da kann man doch einen netten Vortrag draus machen, eine Abendveranstaltung für Unternehmer zu sagen, kriegst du deinen Laden eigentlich verkauft? Was kostet es dich, keine Ein-Tage-Woche zu haben? Was kostet es dich, Hamsterrad-Unternehmer zu bleiben? Und da ich ja zum Glück nicht der Einzige bin im Markt, der das verkündet, hättet ihr ja wahrscheinlich in eurem normalen Netzwerk, ihr hättet doch ganz viele Leute, die das einigermaßen provokativ und unterhaltsam hinkriegen. Und ich gebe ja zu, ich würde mich ja opfern, das zu machen. Also das ist die eine Seite der Medaille, dass man das in der Beratung einfach fragen kann. Da kommt einer und sagt, ich würde gerne für eine Million eine Immobilie kaufen. Und da müsste doch der Berater in der Lage sein, nehmen wir an, das wäre eine vermietete Immobilie für private Vermietung, zu sagen, okay, wie viel Steuern willst du denn zahlen? 45, 30, 15 oder 0? Und dann müsst ihr da wissen, in welcher Rechtsform das jetzt sein könnte. Mit 45 in der privaten Versteuerung, alles nett. 30, wenn es irgendeine normale Kapitalgesellschaft ist. 15, wenn die nur vermögensverwaltend tätig ist. Oder 0, wenn es eine Genossenschaft ist, wo wir die Mieter zu Mitgliedern machen. Und da kann ich doch steuern. Und da ist genau nichts illegal. Das ist alles normal, wenn man das weiß. Und dann könntet ihr doch steuern, inwiefern ihr das wo wie begleitet, und das heißt nichts, dass ihr Sicherheiten aufgeben müsst oder was anderes, das ist einfach normales Geschäft. Nur als Tipp am Rande, da gibt es natürlich noch mehr. Und da kommen wir mal zu dem großen Hebel über die Beratung hinaus. Sorry jetzt fürs Lästern, und ich weiß, es ist schwierig im Tagesalltag, weil ihr ja auch Hamsterradbanker seid, einen Kopf euch zu machen über das normale Tagesgeschäft, wo euch die Regulatorik und die Rechenzentren und wie auch immer mit Arbeiten zuschmeißen und die nächste Fusion wieder ansteht und was auch immer. Also von daher, bei allem Respekt davor, so meinte ich das mit Hamsterradunternehmer und Hamsterradbanker. Wenn ihr ein Stück weit weiterdenken und sagen, lass mal gucken, die normale Bankdienstleistung ist ja mega austauschbar und deswegen verdient ja auch kaum einer richtig Geld. Wenn wir erlebbar die attraktivste Bank vor Ort wären, weil die wissen, wie sagte neulich ein Vorstand, weil wir wirklich relevant im Leben des Unternehmers sind, weil die sagen, an denen kommst du gar nicht vorbei, die sind so geil, da musst du hingehen. Nehmen wir an, das wäre das Ziel. Und wir würden, ob als Sparkasse oder als Genossenschaftsbank, die regionalen Kontakte vergolden, die ihr habt, und würden zum Beispiel eine Unternehmer-Community aufbauen. Was relativ einfach ist, Klammer auf, Klammer zu, ich habe ja eine und die hat sowieso Veranstaltungen. Und ob wir die co-branden oder nicht, das macht für uns null mehr Aufwand. da beschäftigen wir uns nur mit solchen Themen rund um Lebensqualität von Unternehmern. Um wie tanke ich mich mit Energie auf, bis hin zu wie bleibe ich gesund und wie zahle ich weniger Steuern, wie baue ich Vermögen auf, wie geht Immobilienvermögen, wie geht Steuern sparen, wie geht Mitarbeitergenossenschaft, wie geht Führung, wie geht Strategie. All die ganzen Themen machen wir da sowieso rund um die Uhr. Das Einzige, was wir nicht haben wollen, ist Jammerlappen. Also wir haben nur Unternehmer in der Community, die was vorhaben. Und alle anderen würden eh nicht Mitglied. Aber nehmen wir mal an, ihr würdet sagen, für uns als Bank, wir machen da ein Co-Branding. Und wir docken uns da an. Und dann hätten wir nämlich genau die Themen auch rechts sauber abgebildet, die ihr nicht in der Bank hinkriegen würdet, sondern, oder hinkriegen müsstet, sondern es ist ja zufälligerweise auch eine Genossenschaft. Da ist es ja relativ einfach, das vernünftig darzustellen. Und diese 100-Plus-Community, so heißt die, die heißt 100 plus, weil damit die Leute was davon haben, sollten die tatsächlich 100.000 aufwärts Geld verdienen. Und was wir auf Dauer anstreben, da sind wir aber auch noch nicht weit entfernt, ist 100 Spezialisten zu haben, die wirklich in ihrem Thema die absolute Nummer eins sind. Und wir haben jeden Mittwoch einen im Experteninterview und die Mitglieder können sich die auch, wir haben auch eine wie heißt das, die Aufzeichnungen angucken und so nach und nach jeden Mittwoch entsteht eine neue Expertenrunde, 45 Minuten bis eine Stunde, wo wir extrem nischiges und weit von 0815 Know-how den Leuten vermitteln. Das ist die eine Geschichte, die Leute früh genug zu sensibilisieren und mit Experten zusammenzubringen, die ihnen helfen, ihre Läden zukunftsfähig aufzustellen. Und jetzt kommen wir zu einer zweiten, vielleicht etwas vermesseneren Idee. Nehmen wir mal an, es gäbe sowas wie einen Nachfolgefonds. Nicht jeder Unternehmer ist ja in der Lage, früh genug umzudenken. Und bevor man jetzt ein Unternehmen zumacht, und nehmen wir an, einige Banken gemeinsam hätten einen Nachfolgefonds. Wir haben ein bisschen Geld reingetan, von wem auch immer. Muss man im Zweifelsfall noch überlegen, aber das Konzept gibt es ja schon. Das machen wir zusammen mit den Fundmakers in Hamburg. Gibt es auch demnächst eine Sonderpodcast-Folge zu. Und nehmen wir mal an, dass mehrere Banken hätten zusammen einen Nachfolgefonds und wir wären in der Lage, ein Unternehmen, was Zukunftspotenzial hat, was aber bis jetzt vom Unternehmer so alleine geführt worden ist, dass er jetzt tatsächlich kaum einen Kaufpreis kriegen würde, wenn er das im freien Markt überließe und aber am Ende die Arbeitsplätze weg wären, wenn der einfach zumacht. Und nehmen wir mal an, man würde jetzt so nach und nach in diesen Fonds Unternehmen kaufen, die Potenzial für die Zukunft haben. Da würden wir Interimsmanager suchen, nach Synergien suchen. Wir würden gucken, dass wir das, was wir eben gemacht haben, den Laden angedeutet haben, so umbauen, dass wir das Know-how in die Breite kriegen, dass wir die zukunftsfähig machen, dass wir die Strukturen so legen, dass sich Mitarbeiter mehr oder weniger selbst organisieren können, dass wir die Zwergenzucht beenden, dass wir die groß machen, dass wir neuen Wachstumsschub reinkriegen. Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Zum einen ist, der Laden ist wertvoll und den kann man verkaufen. Dann hat der Fonds einen Zugewinn. Oder der Laden ist wertvoll und wir können ihn behalten. Ich habe mit einem Schulfreund, mit haben wir Arbeit zusammen gemacht, der hat genau so eine Holdingstruktur. Mittlerweile hat er 15 Unternehmen, die er mit Fremderleuts Geld, er hat ja quasi die Fondsstruktur nur in einer anderen Rechtsform, mit Fremderleuts Geld macht er das. Wir haben eine Eigenkapitalrendite von deutlich über 15% im Jahr, weil der extrem nischenorientierte Unternehmen für EBIT mal 5 mal 6 kauft, die Hälfte fremdfinanziert und die Hälfte aus Eigenkapital seiner Investoren finanziert. Ein super tolles Erfolgsmodell. Jedes Unternehmen darf seine Kultur behalten, die müssen nicht in Konzernen eingegliedert werden und deswegen kann der auch wirklich Schnäppchen machen. Unternehmen, die bei 10 Millionen Umsatz 3,5 Millionen verdienen, sind plötzlich für 18 Millionen kaufbar. Echt geil. Das ist natürlich jetzt super gut selektiv geguckt, wie die das machen. Aber im kleineren Stil zu gucken, hier sind 10 Arbeitsplätze, hier sind 15 Arbeitsplätze, wie können wir Synergien schaffen, das ist eine andere Denkweise. Das ist auch kein Kerngeschäft der Bank. Aber das wäre im Netzwerk zu sagen, man hat diese Fondsstruktur und die Leute, die den Fonds managen, die suchen sich die Experten, die das können. Das ist auch nicht die Aufgabe des Fonds, der ist ja halten und verwalten. Aber dann zu sagen, im Netzwerk der Bank, der Banken und im Netzwerk dieses Fonds, wie finden wir jetzt die M&A-Spezialisten, die den Laden vergolden, die das Know-how transferieren, die früh genug die Führungskultur machen und. Die gibt's ja alle. Die muss man ja nur einsetzen. Die brauchen alle nur Aufträge. Die sind ja froh drum. Die sind ja alle kaufbar. Und wir haben das Netzwerk, ihr als Bank. Und ihr habt die Kohle. Und ihr habt die Investoren. Und ihr habt die potenziellen Käufer. Die sind aber nur nicht immer zeitgleich synchron vorhanden. Und diese Asynchronität, die würde man über den Fonds ja wegpuffern. Wenn der Chef jetzt geht und in 3 Jahren ist der Laden verkaufbar, wunderbar. Aber jetzt ist er nicht verkaufbar. Und da sind wir wieder bei den 600.000 Unternehmer, die eine Pufferlösung brauchen. Und das sind eure Kunden, eure regionalen Unternehmer mit Hunderttausenden mehr Arbeitsplätzen hinten dran. Und um die geht's. Und wenn da jetzt auch nur andeutungsweise was dabei war, was euch zum Nachdenken gebracht hat, was dich jetzt mal sagt, okay, stimmt, da hat der Uli Zimmermann ja irgendwie recht. Müssen wir drüber nachdenken. Ich glaube, dann lassen wir das gemeinsam tun. In der Beratung ist ja leicht, da können wir sofort anfangen. Diese Know-how-Vermittlung, wie bei Max eben, wo sind denn die Hebel, wie funktioniert denn das? Das ist ja auch relativ leicht in Workshops, in Vorträgen, in Unternehmerbegleitungen. Da sind wir ja kooperativ unterwegs, da haben wir ja genügend Leute, die das können und tun. Die Frage ist, ob man sich als Bank das traut, das anzutriggern oder ob wir einfach darauf hoffen, dass es gut geht. Und die Hoffnung stirbt ja bekannterweise immer zum Schluss. Und ich weiß nicht, ob das einfach ein guter Punkt ist, zu sagen, ist doch gar nicht meine Baustelle und ich bin Bank. Ja, maybe ist ein guter Punkt. Ein anderer guter Punkt könnte aber sein, wenn ihr irgendwann mal in den Ruhestand geht, sich die Frage zu stellen, was habe ich denn hinterlassen? Und nehmen wir mal an, das wäre so ein Fonds, der einen Puffer aufbaut für viele, viele Unternehmen, die sonst einfach weg wären. Das Know-how, das Geld des Unternehmers und die Arbeitsplätze der Mitarbeiter. Und wenn du sagen könntest, ich habe meinen Teil dafür beigetragen, dass diese Unternehmen eine, ich nenne sie jetzt mal ganz bewusst und übertrieben, eine neue Heimat gefunden haben. Die haben wir nicht einfach zugemacht. Die haben wir weiterentwickelt, die haben wir vergoldet. Da haben wir für andere eine neue Zukunft rausgeschaffen. Da haben wir sichere Arbeitsplätze geschaffen, weil wir über die Beratung hinaus und über unsere Vertriebsansprüche im Sinne des Förderauftrags gesagt haben, so, dann übernehmen wir Verantwortung, regionale Verantwortung und lassen das Know-how und die Arbeitsplätze und die Gewerbesteuereinnahmen und, die lassen wir hier in der Region. Und Klammer auf, Klammer zu, dieses Steuern sparen, spart ja keine Steuern. Weil Unternehmer, die Steuern sparen, reinvestieren das immer. In Immobilien, in Anlagen, in Maschinen, in Know-how, ganz so nur den Konsum. Also ich habe ja da auch einen netten Artikel drüber geschrieben, warum Steuern sparen eigentlich immer mehr Steuern produziert wie das andere. Wir schaffen nur aus dem System neues Vermögen, deswegen ist da nichts Unanständiges. Und wenn ich sage, wir sparen Steuern und gleichzeitig rede ich es gerade über gesparte Gewerbe- und Einkommenssteuern beim Finanzamt und bei der Regionalverwaltung, es ist ja nicht so. Am Ende entsteht nur durch diesen Mechanismus ein neues Vermögen. Für euch, für den Unternehmer, wie auch immer. Kann ich gerne im Detail mal erklären. Aber wenn da andeutungsweise was dran war, was dich angesprochen hat, ja, dann sollten wir uns in Verbindung setzen und konkret Gedanken machen, wie wir in der Beratung und über die Beratung hinaus das Thema Förderauftrag wirklich als Win-Win-Modell zukunftsträchtig für die Region nutzen. Und Nachfolge ist da ein mega cooles, krasses Beispiel. Und letzter Tipp ist, egal was deine Berater draußen erzählen und egal was du als Berater draußen erzählst, wenn wir über Nachfolge reden, die fängt immer jetzt an. Nicht erst in 10 Jahren. Selbst der Existenzgründer müsste vom Ziel aus rückwärts denken und sagen, wie sollte ich mich jetzt idealerweise aufstellen, damit, wenn morgen ein Käufer käme, ich übermorgen Schlüssel- und Scheckübergabe machen könnte. Der wichtigste Kunde, der wichtigste Key-Account-Kunde für den Unternehmer ist immer der potenzielle Nachfolger, der potenzielle Käufer. Und wenn die ihre Läden so führen, dass morgen einer kaufen könnte, ja, dann führen die anders. Dann sind die nicht im operativen Tagesgeschäft und versumpfen, sondern dann schaffen die Zukunft. Und ich glaube, mit dieser Denkweise alleine drehst du ja schon ganz viel. Wie muss ich meinen Laden aufstellen, dass wenn morgen einer kommt, ich übermorgen gehen kann? Und dann auch noch die Steuern krieg und den Kaufpreis krieg. Und Max Mustermann zurück. Und von Max Mustermanns gibt es ganz, ganz, ganz viele. Also zumindest sind die 600.000 Nachfolger, die gerade suchen, schon mal aktenkundig, wie viel noch dazukommen und wie viel davon über die Wupper gehen. Naja, wer auch immer dafür die Verantwortung trägt. Aber wir können früh genug, immer noch jetzt auch als Bank in Aktion gehen und sagen, okay, das müssen nicht 600.000 sein, die demnächst zuschließen. Das ist schon schlimm genug, wenn 10.000 zuschließen müssen. Aber wir können ganz viel da auch retten. Also in dem Sinne freue ich mich, mein Kalender ist in den Shownotes verlinkt, wenn ihr euch meldet und wir nächste Schritte gemeinsam gehen. Bis dahin eine gute Zeit und Bank neu denken. Für die Mutigen, die wirklich wollen und können, sind das gigantische Chancen. Also, macht's mal gut.
Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
Wegebedarf Bank neu denken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Shownotes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.